Ja, sehr geehrte Frau Schüler, es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns zu dem Thema Jane Addams und Alice Salomon zur Verfügung stehen. Und Sie haben sich schon viel mit den beiden beschäftigt und Sie sind ja auch tätig im Heidelberger Center for American Studies und haben Geschichte studiert, haben vor allen Dingen auch neuere Geschichte gemacht, transatlantische Geschichte und Gendergeschichte, also sind in diesem Bereich sehr umfangreich aufgestellt. Das sind auch Ihre Lehrgebiete und Sie haben auch an der Freien Uni in Berlin, an der Humboldt-Uni gelehrt und haben schon viele Sachen in dem Bereich entwickelt und veröffentlicht und machen jetzt auch eben ganz aktuell Themen in Heidelberg, auch Podcasts zum Thema Corona und die USA und auch jetzt eben weiter, wohin die Reise von oder wohin die Reise der USA wo weiter gehen kann. Also diese Kombination Amerika-Europa, die ist Ihnen sehr vertraut und in der sozialen Arbeit sind Sie sehr bekannt, vor allen Dingen auch durch dieses Buch hier, die Frauenbewegung und soziale Reform. Ich leg das mal in die Kamera oder halte das mal in die Kamera, wo es um Jane Addams und Alice Salomon und ihren transatlantischen Dialog geht. Und Sie haben das eingegrenzt von 1889 bis 1933. Und das ist ja eine ganz spannende Phase für die soziale Arbeit und auch für die sozialen Reformen insgesamt. Und das sind ja gleich ganz spannende Persönlichkeiten. Also wir haben Alice Salomon auf der einen Seite und Jane Addams auf der anderen Seite. Und Alice Salomon musste ja irgendwann in die USA auswandern oder emigrieren 1937 aufgrund der Nationalsozialisten. Und in den USA ist eben als die Sozialreformerin bekannt, die Jane Addams. Können Sie uns diese beiden Personen mal kurz skizzieren?
Ja, dann fange ich vielleicht mit Jane Addams an. Die ist ja die Ältere, 1860 geboren, in einem kleinen Ort nordwestlich von Chicago. Wenn man da hochfährt, kurz vor der Grenze nach Wisconsin, kommt man nach Cedarville. Da kam sie her. Also das lag zu der Zeit natürlich an der amerikanischen Frontier. Wir müssen uns das sehr, sehr ländlich vorstellen. Sie kam dort aus einer sehr angesehenen Familie. Ihr Vater war der örtliche Anwalt und sie ist aufgewachsen in einer Zeit, wo die ersten Frauen also anfingen, aufs College zu gehen. Und das hat sie dann auch getan. Sie ist also ein Stückchen näher an Chicago rangerückt, im Rockford Female Seminary. Das muss man sich so ein bisschen, das Wort Seminary ist ja schon drin, so wie vielleicht das Lehrerinnenseminar in Deutschland vorstellen. Also das war so eine sehr rudimentäre Ausbildung, die aber durchaus über eine Schulbildung hinausging. Und die hat in ihr eigentlich Ambitionen geweckt, wie in vielen Frauen dieser Generation. Man wollte also nicht nur diesen College-Abschluss haben, man wollte auch was damit machen. Und Addams Traum war es, Medizin zu studieren. Das hat sie dann aber sehr schnell wieder aufgeben müssen. Eigentlich wegen eines körperlichen Gebrechens. Ja, wir würden das wahrscheinlich heute als ein mentales Leiden ist jetzt falsch gesagt, als was Psychosomatisches diagnostizieren, so aus der Ferne über die Jahrhunderte hinweg, Rückenschmerzen. Und sie fiel damit dann wieder in die Rolle der Tochter zu Hause zurück, die sich also um die Familie kümmerte. Das hat sie sehr beschäftigt, weil das eigentlich was war, was sie nicht ausgefüllt hat und was sie nicht wollte. Sie kam aber auch aus einer sehr gut situierten Familie und konnte, auch das war also üblich für eine junge Frau ihrer Gesellschaftsschicht in dieser Zeit, sie hat dann mit ihrer Stiefmutter eine europäische Tour gemacht, die Grand Tour. Und die führte sie also an die Stätten der klassischen Bildung in Europa, nach London, nach Berlin, nach Paris, nach Rom. Dort sollte sie, also ging fast ein ganzes Jahr, man blieb also den Winter über in Dresden, man ging dort in Konzerte und in die Kunstgalerie. Sie sollte also ihre Bildung quasi vervollständigen, wer sich das leisten konnte, hat es gemacht. Und dort, kann man sagen, kam sie eigentlich das erste Mal so mit dem Massenelend der Großstädte in Berührung. Sie hat eben, die Gemäldegalerien haben sie nicht so sehr interessiert wie sozusagen die sozialen Missstände, ja. Bei ihrer zweiten Europareise, dann im Alter von 25, die erste hat sie mit 23 gemacht, ist sie, glaube ich, ganz gezielt nach London gefahren, um sich dort ein soziales Experiment anzugucken. Die Toynbee Hall von Samuel Barnett, ein Pfarrer, der mit einigen seiner Studenten, ich sage Studenten, weil das waren alles Männer, aus Oxford in den Londoner Osten gezogen ist, nach Whitechapel, um dort, weil er diagnostizierte, was ist der soziale Missstand? Der soziale Missstand ist, dass die eine Klasse nicht weiß, wie die andere Klasse lebt. Wir müssen also dahin gehen, wir müssen uns das angucken, wir müssen diese Missstände aus eigener Erfahrung sehen, dann können wir sie auch abstellen. Wir müssen Klassengegensätze überwinden. Wie machen wir das? Indem wir eben auch Bildung zugänglich machen. Und wie machen wir es noch? Indem wir forschen und indem wir unsere Forschungsergebnisse nach außen tragen. Und dieses Experiment Toynbee Hall, das war bekannt. Das war in Reformerkreisen bekannt, das war in Amerika bekannt, das war in Deutschland bekannt. Und die Reformer pilgerten da quasi hin. Und Jane Addams kehrt in die USA zurück und sagt, ich mache hier meine eigene Toynbee Hall auf, sozusagen in Chicago. Das passiert dann 4 Jahre später. Was ist sehr bemerkenswert daran in den USA? Diese Settlement-Bewegung, wir sprechen gleich noch ein bisschen drüber, wächst also gigantisch. Und warum? Weil das eben junge Frauen sind, die gut ausgebildet sind, aber jetzt nicht so richtig wissen. Also entstehen im Grunde genommen keine Berufsfelder offen. Adams wird also die Anführerin eigentlich dieser Bewegung. Sie publiziert sehr viel darüber. Sie ist eigentlich auch eine Theoretikerin der sozialen Arbeit, denke bis heute wirklich unbeachtet. Und wird dann und geht dann im Ersten Weltkrieg ihre andere große Lebensaufgabe an. Ja, der ein sehr kompromissloser Pazifismus, der sie auch dann in Ungnade fallen lässt in den USA. Können wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Und für diese Arbeit erhält sie dann auch 1931 den Friedensnobelpreis als erste Amerikanerin, als zweite Frau überhaupt, bevor sie dann 1935 stirbt.
Wie wurde Jane Addams eigentlich von den Zeitgenossen in den USA bewertet?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, als Alice Salomon nach Chicago kam 1909, da sagte ihr der Bürgermeister, der berühmteste Bürger Chicagos ist eine Frau. Und so war es. Also man kann sich sozusagen den Glanz von Addams in den USA, und sie war auch in Deutschland recht bekannt, den kann man sich fast gar nicht vorstellen. Es gab 1912 eine Umfrage, diese Umfragen, da wurde sie zur beliebtesten Frau Amerikas gekürt. Ja? Max Weber schreibt nach seinem Besuch in seinen Memoiren, sie ist der Engel von Chicago. Ja? Also man kann sich sozusagen diesen Ruhm eigentlich fast gar nicht vorstellen. Warum? Weil ja, meistens wird sie so eben als jemand sehr Gutherziges porträtiert, der eben ja auch eine sehr weibliche Arbeit irgendwie verrichtet. Ja? Der im Grunde genommen jetzt nicht mehr im eigenen Haushalt aufkehrt, sondern vor der Tür und die Stadt sauberer macht, die Politik besser macht und überhaupt die Welt besser macht. Ja? Aber dann kommt der Erste Weltkrieg und Adams initiiert und leitet später den Frauenfriedenskongress in Den Haag 1915, wo über 2000 Frauen sich versammeln, um gegen den Krieg zu protestieren, aus 28 Nationen. Auch deutsche und französische Frauen kommen dahin. Ja? Also die Länder, die tief verfeindet sind, die Frauen treffen sich in Den Haag. Und eine Delegation, die von Adams angeführt wird, reist später durch die Hauptstädte der kriegführenden Länder und überbringt die Resolution dieses Kongresses. Ja. Das ist eigentlich unvorstellbar. Die Botschafter machen sich auch so ein bisschen lustig darüber. Das ist nicht immer nett. Da kommen jetzt diese verrückten Frauen mit ihren komischen Resolutionen. Aber die ziehen es durch und Adams geht dann in die USA zurück, hält Vorträge und sagt, was da in Europa passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so grausam, ja, diese Bajonettangriffe. Und die Soldaten können das eigentlich gar nicht machen, ohne dass sie vorher eben betäubt werden. Die kriegen eben ganz viel Alkohol, damit sie diese Bajonettangriffe durchziehen. Und es gibt einen Aufschrei. Ja. Sie stellt sozusagen die Tapferkeit der Soldaten in Frage. Und damit wird sie im Grunde genommen in den USA. Sie erhält wütende Briefe, sie wird also überall geschnitten. Ja. Es ist der ganz tiefe Fall im Grunde genommen von diesem Podest, auf dem sie also vorher gestanden hat. Und das verbittert sie da dann schon. Und im Grunde genommen, also sie verlässt ihr Projekt nicht, aber diese Arbeit in den Chicago Slums, die ist ihr plötzlich einfach nicht mehr so wichtig. Und dann passieren eigentlich zwei Dinge. Also zum einen wendet sie sich eben fast komplett dieser Friedensarbeit zu. 1919 wird dann in Zürich parallel zum Friedenskongress in Versailles, gibt es eben wieder so ein Frauentreffen, und die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die es heute noch gibt, wird gegründet. Und sie wird dann quasi, sie wird dann in den 20er Jahren zu einer internationalen Person. Ja? Also international ist sie noch sehr angesehen für ihre soziale Arbeit, in Amerika nicht mehr. Ja? Und die 20er sind ja auch eine sehr konservative Dekade. Da ist also von sozialer Reform, anders als in Deutschland, ja, wo man da in Weimar viele dieser Projekte wirklich umsetzt. In den USA ist es eine sehr konservative Dekade, diese Zwischenkriegszeit, die dann natürlich mit der großen Depression und vor allen Dingen auch mit Roosevelt die Sozialreform wieder belebt. Dann werden auch viele Leute, die also aus den Settlements kommen, Eleanor Roosevelt, Roosevelts Frau selber, hat auch in einem Settlement mal gearbeitet, werden dann also Mitglied dieser Administration. Das erste weibliche Kabinettsmitglied ever, die Arbeitsministerin Frances Perkins, kommt aus einem Settlement. Ja. Und auch Adams erlebt das dann noch so ein bisschen am Ende ihres Lebens. Also 1931 natürlich erhält sie den Friedensnobelpreis. Sie ist dann aber sehr krank. Sie stirbt 1935. Aber sie erlebt noch, wie wirklich in den USA dann endlich der Wohlfahrtsstaat nach europäischem Vorbild stärker etabliert wird. Ihr deutsches Gegenstück, sage ich immer gerne, Alice Salomon, kommt in Berlin zur Welt, kurz nach Gründung des Kaiserreichs, 1872. Und anders als Adams, muss man sagen, sie wächst in einer Gesellschaft auf, die Frauen eigentlich noch größere Beschränkungen auflegt in Berlin, im Kaiserreich. Ihre formale Schulbildung endet mit 14, 15, sie weiß auch nicht so recht, sie will mehr, aber sie sagt, ich bin jetzt dazu verdammt, meinen Tag mit Stickereien zu verbringen und irgendwie auf einen Mann zu warten. Ja, und das will sie nicht. Und ihre Erlösung sozusagen kommt dann auch mit dem Engagement der sozialen Arbeit, mit den Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit, wo sie sich engagiert seit der Jahrhundertwende. Das sind sozusagen, ja, wie würde man das formulieren, vielleicht so, der Name sagt es ja schon, die sollen Wohltätigkeitsarbeit unterstützen. Aber die Idee der Gründerinnen ist halt auch, Frauen dafür auszubilden. Man sieht eben sehr viel Dilettantismus, das sind jetzt die zeitgenössischen Worte in der Wohlfahrtspflege. Frauen machen irgendwie sowas, aber sie machen das auch nicht richtig und sie machen das nicht dauerhaft. Also man will das Ganze auf eine viel systematischere Grundlage stellen. Und Salomon engagiert sich dort sehr, hatte auch schnell eine Führungsposition inne, engagiert sich dann schnell im Dachverband der deutschen Frauenverbände, im Bund deutscher Frauenvereine und kommt darüber eben auch in die internationale Arbeit. Sie studiert mit einer Ausnahmegenehmigung an der Berliner Universität von 1902 bis 1906 und mit der Promotion abschließt. Sie studiert Nationalökonomie, also heute würden wir sagen Volkswirtschaftslehre. Sie promoviert mit einer Arbeit zum Gender Pay Gap über die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen. Ich habe mir sagen lassen, dass also diese Theorie, die sie dort untersucht, auch heute noch benutzt wird eigentlich. Ja. Und sie steigt dann sozusagen auch sehr schnell in die internationale Arbeit ein und reist. Ja. Im Ersten Weltkrieg ist sie anders als Adams sozusagen, fühlt sie sich eher verpflichtet sozusagen, die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Aber wie Adams erfährt sie dann auch, ne, ich will nicht sagen in den 20er Jahren, eine Ächtung, also so kann man das nicht sagen, aber sie kommt aus einer jüdischen Familie und obwohl sie zum Christentum konvertiert, wird dann in dieser Zeit klar, Anfang der 20er, dass sie wegen ihrer jüdischen Herkunft eben im Bund Deutscher Frauenvereine nicht Vorsitzende werden kann. Ja. Da zieht sie sich dann auch zurück und wird viel stärker international tätig, nutzt dann vor allen Dingen diese internationalen Kontakte auch, Kollegen zu helfen, 1933 dann zu emigrieren und wird dann 1937 selber auch ausgewiesen und beendet ihr Leben nicht nur in den USA, sondern auch als amerikanische Staatsbürgerin. Diese beiden Frauen, also muss man sagen, sie sind Vorreiterinnen der sozialen Arbeit in ihren Ländern. Sie sind, sie haben wirklich höhere Bildung genossen. Das setzt sie auch so ein bisschen ab, sicherlich von ihren Zeitgenossinnen. Sie haben ihre eigenen Institutionen gegründet, Jane Addams Hull House und natürlich Alice Salomon ihre soziale Frauenschule 1908 in Berlin-Schöneberg, die erste überkonfessionelle Schule für die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen im Deutschen Reich. Und sie waren beide eben auch sehr international orientiert. Sie waren Teil eines Dialogs zwischen Sozialreformern, der eben in dieser Zeit stattgefunden hat.
Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass die beiden einen transatlantischen Dialog vollzogen haben. Und das muss man sich ja mal vorstellen, das waren ja andere Zeiten, also vor 115, 120 Jahren, nochmal ganz anders, nicht so leicht möglich wie heute mit dem Internet. Wie haben Sie das verwirklichen, aufrechterhalten können und vor allen Dingen, um welche Themen ging es da vor allen Dingen?
Ja, das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Das ist eigentlich auch das, was mich an dieser Arbeit am meisten fasziniert hat. Wie hat man das überhaupt gemacht? Ja. Also zum einen muss man sagen, diese Frauen waren über die Arbeit ihrer Gegenstücke sozusagen in dem jeweils anderen Land unglaublich gut informiert. Wenn sie die sozialreformerischen Zeitschriften der Zeit durchblättern, also zum Beispiel das Archiv für Sozialpolitik oder Volkswohl oder auch die Zeitschrift des Bundesdeutscher Frauenvereine, da erfahren wir, da hat ein Settlement aufgemacht, hier haben Frauen das Wahlrecht bekommen in Illinois. Ja. Genauso schauen Sie in die amerikanischen Zeitschriften, in die Survey zum Beispiel, da steht drin, also in England gibt es jetzt die Gartenstädte und in Dresden gibt es die auch und Hamburg hat jetzt die Kanalisation erneuert. Also man war über diese Projekte total auf dem Laufenden. Ja? Die jeweils andere Reform-Community wusste sozusagen, was die anderen machen. Also diese Berichte sind, glaube ich, waren ein ganz wichtiger Baustein dieser Informationen. Man ist unheimlich viel gereist, ja? Wobei sicherlich mehr Amerikanerinnen nach Deutschland gekommen sind als umgekehrt. Die hatten einfach mehr Geld. Das späte 19. Jahrhundert war auch so eine Zeit der Internationalisierung. Also da sprossen unheimlich viele internationale Verbände aus dem Boden sozusagen. Viele davon beschäftigten sich mit Sozialreform und man traf sich regelmäßig eben auch auf Kongressen. Ja, meistens reisten Amerikaner nach Deutschland, manchmal war es auch umgekehrt. Alice Salomon zum Beispiel reiste 1909 nach Kanada, weil sie dort die Schriftführerin des Internationalen Frauenbundes als Schriftführerin ernannt wurde. Und diese internationalen Verbände hatten eben alle diese Themen auf der Tagesordnung. Also ein großes Thema zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Ja. Man wusste genau, also jetzt haben die neuseeländischen Frauen das Frauenwahlrecht und da werden jetzt folgende Reformen angestoßen. Also man war unheimlich informiert. Das Dritte, da will ich noch mal ein kleines Schlaglicht vielleicht setzen. Eine Sache, die sehr zentral, glaube ich, war für die deutsche soziale Arbeit, ist Jane Addams hat 1910 eine recht umfangreiche Autobiografie vorgelegt, die also über ihre Arbeit in Chicago im Settlement geht. Und die wurde, weil eben diese Verbindungen zwischen den Sozialreformern so vielfältig waren, die wurde sehr schnell ins Deutsche übersetzt. Nur mal als kleine Fußnote, die hatten auch alle unglaublich gute Sprachkenntnisse. Ja? Also Alice Salomon hat Jane Addams auf Englisch geschrieben. Ja. Also dieses Buch wurde übersetzt, 20 Years at Hull House. Und Alice Salomon hat es in ihrer Schule als Lehrbuch verwendet. Ja, also ihre Schülerinnen wussten genau, wie man so ein Settlement gründet, wie man wie diese Arbeit vor sich ging, wer da die Klientel waren. Ja, das wussten die Schülerinnen der sozialen Frauenschule in Schöneberg ganz genau, weil es stand nämlich bei ihnen auf dem Lehrplan. Und zum Schluss, also man hat sich natürlich getroffen auf diesen Konferenzen und dann hielt man eben auch eine Korrespondenz aufrecht. Also auch das ist ganz erstaunlich, wenn man auf der Website von Hull House kann man also diese Korrespondenz einsehen. Das ist fast alles digitalisiert. Man sucht nach einem Namen und dann sieht man, wie sich da die großen Namen sozusagen der europäischen Sozialreform in Chicago die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja, also auch Theoretiker Max Weber war da, Emil Münsterberg war da, Alice Salomon war da, Thomas Masaryk war da. Also das Gästebuch, wirklich ein hohes Hu der europäischen Sozialreform. Also da war, wir können es uns heute nicht vorstellen, wie man es gemacht hat ohne das Internet, ohne Flugzeuge, ja. Aber eine rege Reisetätigkeit wenn man sich jetzt auch zum Beispiel die innerdeutsche Korrespondenz anguckt, auch das wissen wir ja nicht mehr, aber die Post kam zweimal am Tag. Man hat morgens einen Brief bekommen, den gleich beantwortet und mit der Nachmittagspost ging er wieder raus. Und wenn die Kollegin, der man gerade schrieb, in Berlin gesessen hat, dann hatte die den am selben Nachmittag. Fast so gut wie E-Mail.
Also war die Logistik durchaus an einigen Stellen auch vielleicht auch noch besser, als wir es heute an einigen Stellen haben, wenn es um die Post geht.
Aber nicht so schlecht, wie wir uns das vorstellen.
Nicht so schlecht, genau. Das ist ja das Überraschende. Auch das mit dem Englisch sprechen ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen.
Ja, nun, diese internationalen Organisationen, die konnten ja nur funktionieren, weil die Frauen diese Sprachkenntnisse hatten. Ja. Aber warum hatten sie sie? Nun ja, weil sie zum Beispiel, wenn man in einem gut bürgerlichen oder vielleicht sogar großbürgerlichen Haushalt aufwuchs, hatte man wahrscheinlich eine Gouvernante, die einem Englisch oder Französisch beibrachte. Und Salomon, wie gesagt, ihre formale Schulbildung war mit 14 abgeschlossen, hat sich zu Tode gelangweilt. Da hat sie aber gerne mal eine Sprache gelernt. Also die Familie hatte außerdem auch Verbindungen nach England. Viele dieser Familien, also gerade jüdische Familien, hatten natürlich Verbindungen ins Ausland. Wobei man sagen muss, ungerechterweise, ich glaube, sind dann eher die Brüder dahin gegangen, ja, um zum Beispiel da ein Geschäft zu erlernen oder so. Die Mädchen sind leider eher zu Hause geblieben. Aber viele dieser Frauen hatten Fremdsprachenkenntnisse. Der Internationale Frauenbund, wo Salomon eben Schriftführerin war, veröffentlichte seine Protokolle immer in drei Sprachen. Deutsch, Englisch und Französisch.
Sie hatten zwischendurch die Settlement-Bewegung angesprochen. Ist ja sehr mit Jane Addams auch verbunden. Können Sie uns mal kurz skizzieren, worum es dabei ging, was das eigentlich ist?
Genau, also ich habe ja schon über Samuel Barnett gesprochen in London. Also es ging darum, man stellte sich das so vor, dass man eben Klassenschranken abbauen kann, wenn bürgerliche Männer eigentlich in die Slums ziehen, ja, und dort sozusagen den Bewohnern dort begegnen, denen sozusagen ein bürgerliches Haus bieten, wo sie hinkommen können, wo sie sich Vorträge anhören können. Dort kann man auch Sozialreformen anstoßen, ja, weil man ja sozusagen die Verhältnisse vor Ort recherchieren kann. So. Und Addams importiert jetzt dieses Modell in die USA. Man muss jetzt fairerweise sagen, 1886, sie war ja nicht die Einzige, die es kannte. Ja, das war eine Entwicklung, die verlief sehr parallel. 1886 wird das erste Settlement gegründet in New York von Stanton Coit, also einem Mann. Aber in den USA ist es eigentlich eine Bewegung der Frauen. Fast alle Settlements werden von Frauen begründet. Es gibt eine rasende Entwicklung. Ich glaube, 1889 wird dann gleichzeitig in New York von Vida Scudder, also die aus dem Smith College kommt, ein Settlement gegründet und Adams Hull House in Chicago. Was macht Jane Addams? Sie geht daher und kauft so wie so eine kleine Villa. Ja, sie hat Geld, ja, sie hat das Erbe ihres Vaters und das steckt sie jetzt in dieses Settlement. Aber in Deutschland undenkbar, ja. Und dann richten sie es also ein, also, und es wird ein offenes Haus, ja. Und sie gucken als allererstes die erste Aktivität des Settlements, ein Kindergarten, weil sie merken, die Immigrantenfrauen in der Nachbarschaft, also das ist an der Schnittstelle zwischen einer griechischen Community, einer deutschen Community, einer italienischen Community, Kanadier sind dann noch, also es ist da in Chicago, wo sich wirklich in so einem Einwandererviertel ganz viele Frauen gehen einer Berufstätigkeit nach und lassen ihre Kinder oft zu Hause an den Tisch gefesselt, damit da nichts passiert. Es gibt keine Kinderbetreuung. Was machen sie? Sie machen als erstes einen Kindergarten auf. Und sie merken, es ist überhaupt nicht schwer, Leute zu finden, die da mitzuarbeiten. Frauen zu finden, die mitarbeiten, die genauso gut ausgebildet sind, aber jetzt wieder beschäftigungslos zu Hause sitzen und sozusagen was machen wollen, die Verhältnisse verändern wollen. Sie haben sofort jemanden, der diesen Kindergarten übernimmt. Die gibt auch noch Geld, dem Settlement, sodass es halt immer weiterlaufen kann. Also man orientiert sich sehr an den Bedürfnissen der Nachbarschaft. Es ist aber auch so eine Art Abendschule. Ja? Also viele Arbeiter und Arbeiterinnen kommen dahin, um sich Vorträge anzuhören, quasi um sich weiterzubilden. Es ist aber auch ein Ort, an dem Traditionen der Immigranten erhalten werden. Also es gibt dann zum Beispiel Lesezirkel auf Italienisch, auf Griechisch, auf Deutsch. Ja. Versucht eben einerseits schon so eine Assimilationsarbeit zu leisten, andererseits hat man aber auch großen Respekt sozusagen vor der Tradition der Immigranten und möchte eben diese Kultur auch bewahren. Ja. Und dann wird es halt ganz schnell, ich habe es gesagt, 1889, also diese Settlements werden, wir haben im Grunde genommen Hunderte davon bis zur Jahrhundertwende in allen großen Städten, vor allen Dingen natürlich im Nordosten, aber teilweise auch im Süden, um eben diese Probleme der Industrialisierung und Urbanisierung anzugehen. Ja. Und ein ganz weiterer wichtiger Aufgabenteil, sieht man, ist die Forschung. Ja. Es wird dann, also das, wenn man das vielleicht im Netz findet oder in einer Bibliothek, es wird dann eine ganz, ganz genaue soziologische Karte der Nachbarschaft erstellt, 1896, Hull House Maps and Papers, wo genau farbig festgehalten wird, hier wohnen die italienischen Immigranten, hier wohnen die griechischen Immigranten, das ist die Bevölkerungsdichte. Also es sind im Grunde genommen auch die Anfänge der Soziologie. Und es ist kein Zufall, dass man eben das auch genau in dieser Zeit an der University of Chicago sozusagen die Soziologie als Fach entsteht. Man arbeitet eben auch zusammen mit der Universität. Also man forscht wissenschaftlich.
Verstand Adams die Settlement-Bewegung oder zumindest ihr Verständnis von Settlement-Arbeit nicht auch unter dem Aspekt von sozialpolitischer Arbeit?
Ja, also auf jeden Fall.
Also, und können Sie was kurz vielleicht was darüber sagen, inwieweit sich das eingefügt hat? Also war sie erfolgreich? Oder gab es da eher Frustrationen?
Naja, also man hat ganz sicherlich gesehen und das auch sehr früh gefordert, dass man also jetzt hier nicht so ein bisschen weiße Salbe auftragen möchte und den Immigranten irgendwie das Leben schön machen möchte mit so einem schönen Lesekreis, ja. Sondern man hat ganz früh gefordert, es gibt 1893, also 4 Jahre nach Gründung des Settlements, gibt es eine große Wirtschaftskrise in den USA. Die Leute stehen auf der Straße, es gibt eine massive Arbeitslosigkeit. In Chicago ist es besonders schlimm, weil dort gerade vorher die Weltausstellung stattgefunden hat. Ja? Und nun fällt man in dieses, also man erlebt ein unglaubliches Elend. Ja? Und erkennt spätestens dann, dass es sozusagen mit dem Kindergarten und dem Lesekreis nicht getan ist, sondern dass sich hier auch Strukturen verändern müssen. Und wenn wir sozusagen auf Illinois schauen, auf den Staat Illinois, also Sozialpolitik, ja, hat auch im Bund stattgefunden, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, aber da muss man in den USA immer eben sehr auf die Einzelstaaten gucken. Und Illinois hat sehr früh Gesetze. Gesetze, die, Achtung, den 8-Stunden-Tag für Kinder einführen und den 10-Stunden-Tag für Frauen. Ja, wird dann vom obersten Gericht des Staates wieder abgeschafft. Ja. Aber im Settlement ist das, wir können uns da noch mal eine andere sehr interessante Person angucken, nämlich Florence Kelly, die eines Tages im Hull House vor der Tür steht mit 3 Kindern, weil sie sich nämlich gerade von ihrem gewalttätigen Mann getrennt hat und jetzt eben sagt, ich arbeite für euch. Und Florence Kelly kam eigentlich aus Deutschland. Sie hat Engels übersetzt, ja, die Lage der arbeitenden Klasse. Das ist eine Ausgabe, die heute noch benutzt wird. Ja. Sie hat es ins Deutsche übersetzt. Und sie will jetzt also wirklich ganz sozial, in New York konnte sie bei den Sozialdemokraten nicht landen, weil das da sehr von Deutschen dominiert war und die wollten überhaupt keine Frau sozusagen aufnehmen. Aber im Hull House hat sie jetzt sozusagen wichtige sozialpolitische Projekte angestoßen. Ja, sie war sozusagen die Mastermind hinter dem Hull House Maps and Papers. Sie hat einen juristischen Abschluss gemacht an der Universität, um eben solche Sachen wie den 8-Stunden-Tag für Frauen und Kinder durchzufechten. Ja. Also in Illinois kann man da einiges beobachten. Diesen Frauen war klar, spätestens Mitte der 90er Jahre, dass sich auch Strukturen ändern müssen. Ja. Auf jeden Fall.
Frau Schüler, Sie zitieren einen Satz aus Solomons Reiseberichten. Ich versuche den mal zu zitieren. Immer schon nach meinem ersten Besuch in den Staaten ist mir klar gewesen, dass, sofern ich noch einmal als Frau auf die Welt kommen sollte, ich nur wünschen werde, in den Vereinigten Staaten geboren zu werden. Also Salomon war offensichtlich fasziniert von den Vereinigten Staaten, aber kann man da Licht reinbringen? Was machte diese Faszination für Sie aus?
Ja, also wenn man diese Reiseberichte liest, das ist eine ganz, ganz spannende Lektüre. Es geht hier vor allen Dingen um zwei Reiseberichte. Der eine war, ich habe das ja schon erwähnt, sie ist 1909 nach Kanada gereist, nach Toronto, weil sie zur Schriftführerin des Internationalen Frauenbundes ernannt wurde. Sonst hätte sie sich diese Reise auch kaum leisten können übrigens. Die Organisation hat das bezahlt. Also eine Sozialarbeiterin oder eine Lehrerin hätte sich im Kaiserreich so eine Reise nicht leisten können, das ist ganz klar. Und an diese Reise schloss sich also an eine Tour an die kanadische Westküste mit der Eisenbahn und dann zurück durch die USA. Und was macht sie natürlich in den USA, in Chicago, in New York? Sie besucht die Settlements. Ja. Sie ist da bestens informiert, das ist ihr Traum. Jane Addams kennenzulernen ist ihr Traum. Und in New York geht es ihr also genauso. Sie findet da also sozusagen Verbündete und sie bewundert sie so sehr für ihre Möglichkeiten. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, Jane Addams konnte ihren eigenen Laden aufmachen, dank des Erbes ihres Vaters. Die hatte Geld und sie hatte auch viele Unterstützerinnen in Chicago, die auch aus wohlhabenden, sehr wohlhabenden Familien kamen und die eben ihr Projekt finanziert haben. Für Deutsche, es gab ein Settlement übrigens in Deutschland, in Berlin, das war aber auch ein Männersettlement. Warum? Weil es undenkbar gewesen wäre, dass junge Frauen in den Berliner Osten ziehen und dort leben, in einem Haus, alleine, autonom sozusagen. Es war ihr autonomes Projekt, völlig undenkbar. In Amerika geht das, ja. Also sie bewundert diese Autonomität, sie bewundert die finanziellen Möglichkeiten ganz bestimmt. Und sie bewundert auch, wir sind jetzt hier an diesem Punkt 1909 und 1923, bei ihrer zweiten Reise ist das natürlich schon lange geschehen. Frauen steigen jetzt auch in diesem, ja, von einem Wohlfahrtsstaat kann man eigentlich gar nicht sprechen in den USA zu der Zeit, aber es werden einige Bundesbehörden eingerichtet. Ja, zum Beispiel eine Bundesbehörde für Kinderschutz, das Children's Bureau, wird 1912 eingerichtet. An der Spitze steht Julia Lathrop, sie kommt natürlich aus Hull House. Ja, also Frauen, also für Salomon stellt es sich schon so dar, dass Frauen auch in der Bürokratie Positionen erreichen, also ungefähr vergleichbar mit einer Staatssekretärin, die sind für Deutschland zu dem Zeitpunkt undenkbar. Ja? Und so sozusagen, das ist ihre Version. Sowas hätte sie auch gerne, sozusagen Frauen für soziale Arbeit auszubilden, die das dann eben nicht nur ehrenamtlich machen, sondern wirklich als Beruf ergreifen. Und da sagt sie einfach, so weit sind wir noch nicht in Deutschland. Es gibt außerdem noch ein paar ganz interessante andere Projekte, die haben wir vielleicht heute so ein bisschen aus dem Blick verloren. Wir würden ja aus heutiger Perspektive sagen, Europa hatte den Wohlfahrtsstaat in den USA, gibt es den nicht. Ja? Aber für Salomon stellt sich das anders dar. Es gibt von der Stadt finanzierte Kinderspielplätze. Es gibt natürlich den Jugendgerichtshof, gegründet 1900 in Chicago, den ersten Jugendgerichtshof. Das ist zu dem Zeitpunkt eine Riesendebatte in Deutschland. Aber es gibt die Jugendgerichtsbarkeit kommt erst in der Weimarer Republik. Ja? Also mit solchen Projekten, mit Projekten, die Salomon am Herzen liegen, das Wohl von Kindern vor allen Dingen, das sieht sie da schon umgesetzt. Ja? Und das kann man sicherlich, ist es nicht in den USA umgesetzt, aber es ist in Chicago umgesetzt, es ist in New York umgesetzt. Und wer steckt dahinter? Es sind sozusagen die Frauen aus den Settlements.
Ja, das erklärt so manches. Also ich hatte erst naiv gedacht, dass sie möglicherweise da eine Lebenslage im Blick hat, die speziell auf Frauen zutrifft, was ja auch nachvollziehbar ist, dass dort ja ein möglicher Vorsprung, kultureller Vorsprung auch auszumachen ist, aber dass sie möglicherweise andere Lebenslagen, wie zum Beispiel die der sogenannten schwarzfarbigen Bevölkerung nicht im Blick hatte. Gab es da, weiß man da etwas drüber, gab es da überhaupt mal einen Blick auf die Situation im Dialog auch mit Jane Addams.
Ja, absolut. Also ja. Gut, diesen Dialog, da müssten wir jetzt mal, also so ins Detail ist man da nicht eingestiegen. Es gibt ein paar Briefe von Ali Salomon an Jane Addams, da geht es auf jeden Fall um ihre Projekte. Ja? Mhm. Sie sagt, also sie schreibt, es ist unglaublich, ja, wie wir dieselben Ziele verfolgen. Mhm. Was ist sozusagen, was ist der Kern ihrer Anliegen? Ist wirklich eben nicht Almosen, sondern soziale Gerechtigkeit. Wie schaffen wir Strukturen für mehr soziale Gerechtigkeit? Und über die Widrigkeiten, ja, mit denen man da zu kämpfen hat. Ja, also darüber reden die beiden. Aber meine Lieblingsquelle sozusagen ist dieser kleine Band, den habe ich heute mal mitgebracht. Mhm. Kultur im Werden, amerikanische Reiseeindrücke, nach ihrer Reise 1923 geschrieben. Und dort wirft sie dieses Problem auf. Ja, also sie reist durch die USA und was sind also ihre Eindrücke? Ihre Eindrücke sind sozusagen Frauen in Führungspositionen, ja, gebildete Frauen, die haben alle einen Universitätsabschluss, denen steht kein Mann im Wege. Mhm. Ja, warum nicht? Weil der Wohlfahrtsstaat natürlich nicht ausgebildet sind, diese Posten können nicht besetzt sein, weil es sie nicht gibt. Ja, also Frauen haben sozusagen freie Bahn. Mhm. Einwanderer ist ganz interessant, was sie darüber schreibt in Kultur im Werden. Nämlich, dass schon sozusagen Einwanderer assimiliert werden sollen, aber dass sie eben auch, dass gerade die Settlements sich eben, dass wirklich ganz, in den Settlements ganz ein wichtiger Teil der Arbeit ist, dass sozusagen die Tradition, die Lebenserfahrung der Einwanderer nicht entwertet werden. Also die Frauen in den Settlements sehen, erstmal kommen die dahin und sagen, wir wollen die Einwanderer assimilieren. Und dann gucken sie genauer hin und sagen, Moment mal, hier kommen jetzt die Kinder, die Enkel, die sind jetzt alle schon Amerikaner, ja. Und die machen sich lustig über ihre Eltern und ihre Großeltern. Und das ist nicht richtig, weil die ganz viel mitbringen, ja. Und in Hull House richtet man dann das Labor Museum ein, wo eben alte Arbeitstechniken erhalten werden. Also man geht jetzt natürlich, es wird jetzt in der Fabrik gewebt, aber im Hull House steht noch ein Webstuhl und da sitzt jetzt die Großmutter aus Sizilien und vermittelt diese alten Techniken. Also es ist auch diese Wertschätzung der Einwanderer, die auch Ali Salomon beobachtet in diesem Reisebericht. Aber sie hat da noch ein sehr interessantes Kapitel in diesem Buch. Das überschreibt sie mit in der Sprache der Zeit das Rassenproblem. Und da, also das ist wirklich lesenswert, weil sie da sehr, ich glaube, sie war gar nicht in Südstaaten unterwegs, aber sie legt schon genau den Finger auf das Problem. Ja, sie sagt, die Sklaven sind befreit seit 50 Jahren, aber werden nach wie vor schlimm diskriminiert. Ja. Und was kann man daran machen? Und was macht die amerikanische Gesellschaft daran? Ja. Dazu muss man sagen, jetzt nochmal zurück zu Jane Addams, die 1909 eine Mitbegründerin der National Association for the Advancement of Colored People war, also heute noch die größte Bürgerrechtsorganisation in den USA. Und darüber schreibt auch Salomon. Ja. Sagt, also das war auch ein Reformanliegen. Und zwar war es ein Reformanliegen von Schwarzen und Weißen. Mhm. Ja. Also Salomon hat einen ganz scharfen Blick dafür, ja, der sehr überrascht. Auch ein, wie soll ich sagen, die Reiseberichte des Kaiserreiches sind wirklich vielfach geprägt von einer, ja, gewissen kulturellen Überheblichkeit. Ja, es ist ein Land ohne Kultur. Mhm. Dieser Reisebericht heißt Kultur im Werden. Doch, sagt Ali Salomon, da ist eine Kultur, es ist halt nur eine andere Kultur. Und sie ist noch im Entstehen. Ja. Und in Salomons Reisebericht also setzt sich wirklich mit den Zuständen und den Missständen in den USA auseinander, ohne diese Überheblichkeit, die wir eben in vielen Reiseberichten dieser Zeit finden. Mhm. Und sie hat diese Probleme, die Sie eben angesprochen haben, wirklich im Blick.
Mhm. Kann man davon ausgehen, dass Ali Salomons Verständnis von sozialer Arbeit und auch dann von Ausbildung losgelöst gesehen werden kann von ihren Eindrücken, die sie in Amerika gewonnen hat?
Also ich meine, 20 Years at Hull House, Jane Addams Autobiografie, wird sofort zum Teil ihres Lehrplans. Mhm. Ja, das finde ich, also ich finde zwei Dinge daran äußerst bemerkenswert, wenn ich noch mal etwas weiter ausholen darf. Übersetzt, die Übersetzung des Bandes liefert Else Münsterberg, die Tochter des Berliner Stadtrats für Armenpflege, glaube ich, Emil Münsterberg, dessen Bruder in Harvard lehrt. Else Münsterberg selber verbringt Zeit in einem amerikanischen Settlement. Ich glaube, es ist nicht in Hull House, sondern ich glaube, es ist in New York, aber ich bin mir nicht sicher. Das heißt, man hat sofort jemand, der diese Übersetzung liefert. Mhm. Das ist ja schon mal äußerst bemerkenswert. Dann wird es in Deutschland gedruckt. Ja? Man bringt jemanden dazu, es auf Deutsch zu drucken. Und es wird Teil des Lehrplans. Also für Historiker ist es immer ein bisschen schwierig, diese so genaue Einflüsse nachzuweisen. Ja. Aber ich denke mir, wir haben ja heute auch schon über Dinge gesprochen, die hier zusammenkommen. Das eine ist, Salomon weiß schon vor ihrer ersten Reise in die USA, kennt sie all diese Reformbestrebungen und weiß, wie sie umgesetzt werden. Und kennt, nun ja, dieses Buch fällt genau in diese Zeit. Sie gründet auch ihre eigene Institution. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders als ein Settlement, aber es ist sozusagen, das ist ihre Institution. Und über sie überlegt sich, was können wir jetzt sozusagen in der Wohlfahrtspflege erreichen. Und ihre Mission ist halt, die Wohlfahrtspflege oder die Wohlfahrtsarbeit, die soziale Arbeit von Frauen auf eine viel systematischere Grundlage zu stellen. Sie beklagt immer das Dilettieren. Ja. Ich würde schon sagen, dass im Kern ihrer Arbeit, wenn Sie es Theorie nennen wollen, schon nicht das Almosen steht, sondern die soziale Gerechtigkeit. Ja. Ich meine, wir haben sie schon ganz früh, 1904 ist sie in Krimmitschau und beobachtet den Streik der Textilarbeiterinnen und schreibt darüber. Ja. Mhm. Also da trifft sie sich mit Adams. Ich glaube, diese Reiseeindrücke oder diese Eindrücke aus den USA, die bestätigen sie einfach sehr in ihrer Arbeit. Ne. Sie sagt so, hier wird das umgesetzt und hier sind Frauen in einer diese Arbeit wird viel mehr anerkannt und Frauen sind in einer viel exponierteren Situation. Zum Beispiel, sie kommt nach Chicago und der Bürgermeister empfängt diese Frauen, ja, und sagt ihr, der berühmteste Bürger Chicagos ist eine Frau. Und dann fahren sie in die Settlement. Ja? Mhm. Also ich glaube, diese Reiseeindrücke treffen auf etwas, was schon da ist. Ja. Ja. Und was sie eben teilweise auch schon umgesetzt hat. Und dann können wir uns das ja vorstellen. Sie kommt 1909 zurück, 1910 erscheinen Adams' Memoiren. Sie sagt sich, okay, wir haben schon direkt jemanden, auch darüber gibt es einen Briefwechsel, ja, also wie man das jetzt macht, dass die Else Münsterberg das übersetzt und wie man den deutschen Verlag findet. Und dann kommt es raus. Und dann wird es eben Teil des Curriculums an ihrer Schule.
In Jane Addams' Verständnis von ihrem Engagement und von sozialem Engagement als ja, was wie eine Kulturaufgabe von Frauen ist das politische Engagement immer etwas, was sehr, oder politische Einmischung notwendig und zentraler Bestandteil, selbstverständlich und gehört eben zur Arbeit dazu. Ist das auch das Verständnis von Alice Salomon?
Ja, also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man sich vielleicht auch den Stand der Frauenbewegung und den Kampf um das Frauenwahlrecht in beiden Ländern angucken. Ja? Der beginnt in den USA doch deutlich früher, schon zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und obwohl, und in so einigen entlegenen Territorien, sage ich mal, Wyoming zum Beispiel, wird auch schon dann das Frauenwahlrecht eingeführt, ohne sehr großen Effekt, da wohnen gar nicht viele Frauen. Und obwohl sich die amerikanische Frauenbewegung dann auch spaltet und 1890 wieder zusammenfindet, um dann sozusagen den letzten Push zu haben, ist das im Wesentlichen eine relativ geeinte Bewegung. Ja. Das ist sie in Deutschland nicht. Das liegt unter anderem daran, dass es überhaupt Frauen erst ab 1908 erlaubt ist, an politischen Versammlungen teilzunehmen mit der Reform des Vereinsrechts. Und danach ist man sich nicht so richtig einig, welches Wahlrecht man denn jetzt haben möchte. Ja, politische Einmischung, ja, geht ja eigentlich nur mit Wahlrecht. Also da gibt es auch so drei Fraktionen. Dann kommt der Erste Weltkrieg, dann ist diese ganze Sache im Rahmen des Burgfriedens sowieso erstmal erledigt. Und dann, ja, dann hat man natürlich zum Kriegsende, also es gibt ja so eine Schule, die sagt, die deutschen Frauen haben dann das Wahlrecht geschenkt bekommen, ohne viel dafür gemacht zu haben. Das würde ich so nicht sagen. Man wollte das Wahlrecht schon haben. Es war einem auch klar, dass man also Sozialreformen, oder man hat gehofft, man hat immer damit argumentiert, dass man Sozialreformen eher umsetzen wird, eben mit dem Wahlrecht. Ja. Aber so richtig war das für deutsche Frauen eigentlich im Kaiserreich nicht am Horizont. Ja. Dass sich die Hallhausbewohner sozialpolitisch eingemischt haben, das habe ich ja schon so ein bisschen dargelegt. Salomon hat das sicherlich für nötig gehalten. Er hat gesagt, Frauen brauchen das Wahlrecht, ja, damit sie überhaupt in der Sozialpolitik was bewegen können. Wie soll man sagen, Frauen, die also für das Wahlrecht gekämpft haben in Deutschland, die hatten im Kaiserreich schon noch so ein bestimmtes Image. Und das wäre, glaube ich, eine Sache. Also sie war natürlich, sie hat die Forderung nach dem Frauenwahlrecht unterstützt, aber hat sich, also ist jetzt nicht damit sozusagen auf Vortragsreise gegangen. Ja. Man kann ein paar Sachen von ihr nachlesen, speziell also zum Ende des Krieges. Da sagt sie also so, jetzt steht das vor der Tür und jetzt müssen wir vor allen Dingen, bevor wir das ausüben, uns auch erstmal sagt sie, alle müssen jetzt wählen gehen, alle Frauen müssen wählen gehen, wenn ihr was verändern wollt, geht jetzt wählen. Aber informiert euch auch, ja. Sie hat da gleich so einen Bildungsauftrag mit verknüpft, ja. Es ist ja auch sehr interessant, dass bei Männern gibt es das ja nicht. Männer wählen halt. Frauen müssen erst vorhin ein bisschen vorgebildet werden. Ja. Salomon sollte dann, also sie hat Friedrich Naumann unterstützt im Wahlkampf für die Deutsche Demokratische Partei. Man hat ihr selber auch mal so ein Reichstagsmandat angetragen, das wollte sie nicht. Ja. Aber andere sozialpolitisch engagierte Frauen haben das natürlich gemacht. Ja. Es ist ganz interessant, es war vor einer Weile eine Ausstellung in Frankfurt zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, also 2018, 19. Da habe ich, hat schon alle Bilder gesehen, aber da habe ich Alice Salomon wirklich mal auf so ein Foto gesehen, wo sie auf einer Wahlveranstaltung ist. Ja? Also nicht für sich selber, sondern wahrscheinlich für einen Kandidaten der DDP, so am Pult. Also dieses Foto kannte ich nicht. Ab und zu gibt es auch mal was Neues. Nein, also ganz klar, man will auch die Politik beeinflussen. Da hat sie sicherlich dahinter gestanden. Es gab ja in Weimar dann auch parteiübergreifende Koalitionen von Frauen für sozialpolitische Themen. Zum Beispiel für die Einführung der Jugendgerichtsbarkeit. Ja, das war eine parteiübergreifende Geschichte, also die Frauen vorangetrieben haben. Aber es gab Mutterschutz, war ein anderes Thema. Da hat es auch noch ganz gut geklappt. Aber alles in einem ja, hätte man wahrscheinlich mehr machen können. Ja. Also eine Politikerin war sie nicht.
Bei den Frauen ging es ja um die Überwindung von Klassengegensätzen, aber sie wollten das ja nicht revolutionär oder außerhalb oder gegen das System praktisch dann umsetzen, sondern schon innerhalb der bestehenden Ordnung. Und das kennzeichnet die bürgerliche Frauenbewegung sowohl in den USA als auch in Deutschland. Können Sie sagen, wie Sie das versucht haben, das umzusetzen, diese Überwindung von Klassengegensätzen, ohne eine Revolution anzuzetteln?
Ja, das knüpft so ein bisschen an die vorhergehende Frage an. Ja, da ging es natürlich immer um Sozialpolitik. Also, ich habe es schon natürlich mehrfach erwähnt, wenn man sozusagen Ihr Konzept, ja, soziale Arbeit mit einem Wort umreißen müsste bei beiden Frauen, dann wäre das schon das Schlagwort soziale Gerechtigkeit. Ja, aber was bedeutet das und wie setzt man das um? Also ganz sicher in Ihrer Vorstellung vor allem durch Gesetzgebung. Ja, also wie kann man sozusagen Benachteiligung ausgleichen? Ja, ganz sicher durch ein faires Arbeitsrecht. Da liegt natürlich vor allen Dingen in den USA ganz viel im Argen. Also der Arbeitsmarkt ist ja quasi unreguliert. Und es ist auch ganz klar, immer wieder durch Urteile der Gerichte, die Vertragsfreiheit geht über alles. Ja? Also da zum Beispiel sowas wie einen 8-Stunden-Tag einzuführen, das erscheint unmöglich. Aber wie kann man es schaffen? Wie haben die amerikanischen Reformerinnen sich das vorgestellt? Im Grunde genommen durch das Gender-Argument. Zu sagen, Frauen sind eben, es erscheint uns heute so ein bisschen, als ob das eigentlich, backfeiern würde, ja, aber das war damals das Argument, Frauen sind eben besonders schutzbedürftig, deswegen muss es einen 8-Stunden-Tag geben, ja. Forderung nach fairen Löhnen zum Beispiel, Forderung nach Mutterschutz, das war gerade bei den Deutschen wieder mit diesem Argument, Frauen sind besonders schutzbedürftig, ja, und zwar Mutterschutz freigeben nach der Geburt ist die eine Sache, aber wird auch der Lohn weitergezahlt, ne? Das war natürlich, also Man hatte, dann ging es um solche Geschichten wie, das war auch in Chicago ganz wichtig, das war in Berlin ganz wichtig, Wohnungsreform zum Beispiel. Mhm. Ja, man kann einen Menschen mit einer Wohnung erschlagen mit einer Axt. Ja, Heinrich Zille, Zustände, die können wir uns heute nicht vorstellen. Das war ein ganz wichtiges Thema. Also im Grunde genommen wurde auch immer damit argumentiert, also sehr, sehr sozialdemokratisch argumentiert, auch in den USA. Man muss von seinem Lohn leben können. Ja. Es muss eine gewisse Altersvorsorge geben. Es muss einen besonderen Schutz von Frauen geben. Man könnte das vielleicht auch noch mal zusammenfassen unter dem Thema, also eben Ausbeutung vermeiden. Ja. Florence Kelly hatte ich schon erwähnt. Die gründet dann sozusagen eine Konsumentenliga, so eine Verbraucherliga, wo sie eben die Mitglieder auffordert, kauft keine Waren, die in Sweatshops gefertigt wurden. Ja. Alice Salomon hätte gesagt, überlegt euch bitte, wo die Seidenblumen auf euren Hüten herkommen. Ja. Wer die Pailletten auf euer Kleid genäht hat. Ja. Haben diese Frauen einen anständigen Lohn bekommen? Ja. So hat man sich das vorgestellt. Sie haben es natürlich gesagt, das kapitalistische System haben sie nicht in Frage gestellt. Das ist ganz klar. Es war ja nun auch gerade in der deutschen Frauenbewegung immer diese Abgrenzung von beiden Seiten. Ja, Sie haben gesagt, bürgerliche Frauenbewegung, da kann man jetzt lange drüber sprechen, was war das? Aber es war nicht die sozialdemokratische Frauenbewegung, das ist klar. Ja, da hat man sich abgegrenzt, aber die Sozialdemokratinnen haben sich natürlich auch von den Damen abgegrenzt. Ja. Und ein ganz anderes wichtiges Thema war einfach auch Bildung. Ja. Chancengleichheit, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Man darf nicht verharren, sozusagen in einer ökonomischen Situation, die kein Auskommen gewährleistet. Ja. Also es muss eben eine 6-Tage-Woche geben, es muss einen 8-Stunden-Tag geben, es muss einen vernünftigen Lohn geben, es muss eine gewisse Altersvorsorge geben, es muss Aufstiegsmöglichkeiten geben. Ja. So würde ich die Vorstellung der beiden und vieler ihrer Mitstreiterinnen von sozialer Gerechtigkeit vielleicht umreißen. Mhm.
Wenn wir uns ein Bild machen wollen von der amerikanischen und der deutschen Frauenbewegung, wobei das ja schon schwierige Sammelbegriffe sind, und die beiden Richtungen, die Sie gerade mal aufgezeigt haben, ja nichts mit einem revolutionären Umsturz zu tun haben wollten und auch nicht zu tun hatten. Kann man dennoch sagen, dass die deutsche und die amerikanische Frauenbewegung sich in bestimmten Punkten unterscheiden oder sind sie durchaus vergleichbar?
Also wir haben ja die Gemeinsamkeiten haben wir ja, darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Also ich glaube, wo sie sich unterscheiden, ist sozusagen ganz einfach in den gesellschaftlichen Umständen. Ja. Wenn wir uns mal eben angucken, in welcher Gesellschaft operieren sie. Ja. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Also in Deutschland sehen wir einen rudimentären Wohlfahrtsstaat, vor allen Dingen aber sehen wir einen Wohlfahrtsstaat, wo alle Stellen mit Männern besetzt sind. Und diese Männer wollen auch Frauen wirklich raushalten. Es gab ja dieses weit verbreitete Vorurteil, wenn man die Frauen ranlässt sozusagen, die haben so ein weiches Herz, ja, die versorgen alle Leute und dann geben die das Geld mit vollen Händen aus. Und das kann man auf keinen Fall machen. Also Frauen haben diese Arbeit als Professionalisierungsstrategie gesehen. Die wollten das als Berufsfeld für sich haben, aber im Kaiserreich hat man sie einfach rausgehalten. Also das ist sozusagen der starke Staat, der aber Frauen keinen Freiraum gibt. In den USA, und das hat man ja so bewundert, haben Frauen diesen Freiraum, aber sie haben ihn eben, weil es keine wohlfahrtsstaatlichen Strukturen gibt. Ja? Und sie haben eben vor allen Dingen, der andere große Unterschied ist, sie können viele dieser Projekte finanzieren. Ja? Weil die gutbürgerliche und großbürgerliche Gesellschaftsschicht, die sich da engagiert, eben ganz andere Mittel zur Verfügung hat, als das eben in Deutschland der Fall ist. Auch da hat dieses Kapitel Führerpersönlichkeiten, überschreibt Salomon das, glaube ich, ist auch ganz interessant, denn da analysiert sie, der sagt, wer engagiert sich eigentlich wo sozial und sozialpolitisch? In England sind es oft Aristokratinnen, die Damen, ja, die also auch wirklich nicht nur in die Wohlfahrtspflege einsteigen, sondern auch in die Sozialpolitik. In Deutschland, wer sind das, wo kommen die her? Ja, das sind, Salomon nennt es, glaube ich, Berufsfrauen, damit meint sie eben vor allen Dingen Lehrerinnen. Ja. Mhm. Und was passiert in den USA? Da ist es so eine Mischform. Es sind eben, wo sie sagt, also in Deutschland, die großbürgerlichen Frauen, die machen so ein bisschen Charity, die machen Wohlfahrt, ja, aber die engagieren sich also nicht sozial und auch nicht sozialpolitisch und auch so ein bisschen ohne Sinn und Verstand. Und in Amerika ist es so eine Mischform. Also man hat einmal dieses großbürgerliche, diesen großbürgerlichen Hintergrund, man ist die Dame, aber man ist gleichzeitig eben die Berufsfrau mit der universitären Ausbildung, die eben wirklich gesellschaftlich und sozialpolitisch was bewegen kann. Und das, finde ich, das ist auch wieder eine ihrer sehr, ja, sehr scharfen Beobachtungen. Mhm. Ja, ich finde, das hat sehr viel Wahrheit.
Mhm. Kommen wir vielleicht noch mal auf eine Person, die wir jetzt hier nicht vertiefen wollen, aber die eben auch zu Zeiten Jane Addams als Sozialpionierin gehandelt werden könnte oder kann. Da ist man unterschiedlicher Meinung, und zwar Mary Richmond. Alice Salomon hat Mary Richmond ja auch sehr bewundert. Die Mary Richmond hatte ein Buch geschrieben, Social Diagnosis, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und da war ja, Alice Salomon fasziniert und hat bald darauf ihr eigenes Buch, Soziale Diagnose, publiziert. Allerdings nicht mit dieser moralischen Überhitzung vielleicht, sondern durchaus im Sinne einer helfenden Beziehung. Also wenn man so will, einer Weiterentwicklung. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich was anderes. Mary Richmond hatte den von Chalmers, Sie hatten ihn schon genannt, den Leitsatz No Alms, also keine Almosen. Almosen wollen wir nicht mehr. Wir wollen eben ein System aufsuchender Hilfe, abgewandelt, indem sie sagte, ja, no alms, but a friend. Mhm. Ja, also im Sinne einer helfenden Beziehung vielleicht schon gedacht. Jane Addams wiederum, die ja Mary Richmond durchaus auch kannte, war durchaus anderer Meinung. Also es waren ja durchaus auch Gegenspielerinnen. Ja, Addams antwortete auf Richmonds Variation mit einem anderen Wahlspruch, und zwar neither alms nor a friend, but a good neighbor. Mhm. Also weder Almosen noch ein Freund, aber ein guter Nachbar. Das sind ja so grobe Leitorientierungen, nach denen sich dann auch die Orientierung in der sozialen Arbeit zu der Zeit so ein bisschen auseinanderdividiert haben oder auch weiterentwickelt haben. Weiß man über Alice Salomon, wie sie da drin stand? Also ich würde jetzt mal so ein bisschen naiv denken, wenn Salomon sowohl Richmond als auch Addams, vielleicht sogar noch mehr Addams, in irgendeiner Form auch bewundert hat, müsste sie sich doch selber auch zu einem Leitsatz verführt fühlen oder zumindest zu einer Orientierung. Denn das sind ja durchaus unterschiedliche Orientierungen. Ja. Wenn man das weiterverfolgt, so in der Geschichte der sozialen Arbeit, haben sich aus Richmond und Addams unterschiedliche Schulen in der Methodik entwickelt, zumindest in Amerika. Also von der Einzelfallhilfe an Richmond angedockt hin zur Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit bei Addams. Mhm. Und da stelle ich mir jetzt, das klingt jetzt ein bisschen süffisant, die arme Alice Salomon vor, die beide so groß bewundert. Mhm. Und da frage ich mich so, ja, wo steht Alice Salomon da eigentlich?
Weiß ja, mal. Das ist schwierig, eine, ne? Wirklich jetzt etwas knifflige Frage. Ja. Ich glaube, man muss erst mal drauf schauen. Also gut, alle sind sich einig, keine Almosen. Ja? Mhm. Aber wie machen wir es dann? Also Mary Richmond sagt, ein Freund. Sie haben es selber auch schon gesagt, Einzelfallhilfe, Was ja, und genau, und was Adams eben daran gestört hat, das haben Sie auch schon gesagt, es hat was Moralisierendes. Ja. Es ist diese Vorstellung, und die war ja auch verbreitet, besonders natürlich in Wohltätigkeitsvereinen, die eher aus dem Religiösen kamen, ist immer so eine moralische Vorstellung vom Uplift. Ja? Also diese Menschen muss man irgendwie, the great unwashed, die sind, denen geht es schlecht, weil sie sich sozusagen nicht waschen. Ja. Denen muss man das erstmal alles beibringen. Es gab auch immer diesen einen sehr spöttischen Spruch über die Settlements. Dort bringen die Bewohner ihren Nachbarn bei, wie man mit einer Gabel isst. Ja? Also dieses etwas Moralisierende, na, wenn ihr diese Sachen alle nur richtig macht, dann geht es euch auch gleich besser. Ja? Davon hat Adams sich abgewandt. Und zwar genau, ich hatte es vorhin erwähnt, in dieser Wirtschaftskrise von 1893, ja, wo sie wirklich, also sie beschreibt das so in ihrem Buch, da hat sie jemand gesagt, hat sie jemandem gesagt, geh mal und finde Arbeit, und am nächsten Morgen lag der erfroren im Straßengraben. Mhm. Und das hat sie so erschüttert. Es gab eben keine Arbeit. Ja, da hilft einem auch der Freund nicht. Da muss man halt eher der Nachbar sein. Ja? Yes. Mhm. Und was bedeutet das? No arms but a neighbor. Das bedeutet, ich gehe dahin, ja, wo diese Leute leben. Ich bin ihr Nachbar. Ich ziehe in diese Gegend. Ich setze mich selber sozusagen den Lebensbedingungen aus, den Lebensumständen, denen sie ausgesetzt sind. Und dann muss ich versuchen, daran was zu ändern. Ja? Ich will mich mit denen sozusagen auf eine Stufe stellen. Mhm. Das bedeutet das mit dem Neighbor. So, wie positioniert sich Alice Salomon dazu? Also eine Sache haben Sie ja schon erwähnt. Sie ist da auch immer ganz, ich glaube, dass daraus spricht auch eine große Bewunderung ihrerseits. Dieser Titel Soziale Diagnose, das Buch heißt nicht von ungefähr so. Ja? Also da hat sie ganz sicherlich Richmond rezipiert, ja, ganz bestimmt. Und das mit dem Neighbor war halt in Deutschland ganz schwierig. Das hat es halt in dem Sinne nicht gegeben. Ja? Man hat halt ausgebildet, um dann zu helfen, aber man hat sich nie sozusagen mit den Hilfsbedürftigen so konkret auf eine Stufe gestellt, dass man jetzt wirklich mit denen Tür an Tür gelebt hätte. Das haben die Settlement-Bewohner schon gemacht, aber das gab es einfach nicht in Deutschland. Mhm. Da hätte ja, also man muss sich auch mal diesen Konflikt vorstellen. Es gab ja schon Riesenschwierigkeiten, diese Mitglieder der Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit, die hatten ja zu Hause schon riesige Schwierigkeiten, weil es hieß, wie, du gehst da abends hin, dann kommst du auch wieder und dann hältst du da Vorträge vor den Arbeitern, das ist doch gefährlich und so, ja. Also man lag da immer im Konflikt mit den Eltern. Also da hinzuziehen, das wäre unmöglich gewesen. Salomon ich würde sagen, sie hätte eher sozusagen zu Adams Interpretation tendiert.
Ja.
Aber man hätte das natürlich so eins zu eins in Deutschland nicht umsetzen können. Ne? Mhm. Das ist schon klar. Und ich sehe aber bei Salomon auch nicht diesen manchmal doch etwas moralisierenden Ansatz, ja, nee, den Richmond hatte. Nee,
genau.
Also den sehe ich bei ihr auch.
Auch nicht, ne?
Ja, aber trotzdem ist es, und dennoch, also man, dennoch kann man jetzt nicht so einfach sagen, in diesem Dreieck, ja, tendiert sie jetzt eher zu Adams, weil die Tatsache, dass sie also den Titel von Richmonds Buchs übernimmt für ihr eigenes Buch, das finde ich auch schon sehr bemerkenswert. Also auseinandergesetzt hat sie sich damit auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ja.
Aber Dinge verändern, glaube ich, hätte sie gesagt, kann man am besten in der Gruppe.
Wir haben zum Abschluss müssen wir uns noch einem Kapitel widmen, was ja wirklich besonders ist in Alice Salomons Leben. Sie wurde ja von den Nationalsozialisten aus allen öffentlichen Ämtern rausgedrängt und das führte zu ihrer Emigration 1937. Sie geht dann in die USA, von dem wir eben schon gehört haben, dass es eigentlich so ein Sehnsuchtsort für sie war, zumindest eins, wo sie sagte, wenn ich wiedergeboren wäre, dann gerne da. Jetzt kommt sie dahin und Jane Addams ist zu dem Zeitpunkt bereits verstorben, Mary Richmond auch. Und gleichzeitig geht sie natürlich auch ein bisschen mit der Hoffnung dahin, neben der Sicherheit und der Perspektive vielleicht auch das dialogische Lernen weiter fortzuführen. Wie war das für sie, als sie dann wieder, also als sie in die USA dann kam, übergesiedelt ist und dort gelebt hat? Gab es dann andere Ansprechpartner? Wie setzte sich das fort?
Ja, das ist leider eine sehr traurige Geschichte, aber es ist eben auch so ein Immigrantenschicksal. Also ich würde sozusagen zu ihrem Leben nach 1933 vielleicht erst mal Folgendes sagen. Sie war, Sie ist 1933 sehr schnell aller Ämter enthoben worden. Also besonders natürlich, ich glaube, sie hatte die Leitung der sozialen Frauenschule schon aufgegeben zu dem Zeitpunkt, also aus Altersgründen. Aber sie war im Jahr davor, um nochmal zurückzugreifen, genau 1932, also zu ihrem 60. Geburtstag, noch sehr geehrt worden. Ehrendoktorwürde der Berliner Universität, preußische Medaille, preußische Verdienstmedaille. Ein Jahr später aller Ämter enthoben. Und sie sagt aber jetzt, ich bin zu alt, um zu emigrieren. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die jungen Kollegen hier rauskommen. Also sie erkannte sozusagen die Gefahr, die die Juden drohte in Deutschland, erkannte sie sofort, hat sehr vielen Leuten geholfen, zu emigrieren, hat eben auch besonders ihre Verbindungen nach England und den USA genutzt, dass die da also unterkamen, dass die da auch Anstellungen bekamen. Und dann war es nicht so, und dann war sie selber nochmal auf Vortragsreise 1937 in den USA. Und bei ihrer Rückkehr hat die Gestapo sie aufgefordert, das Land zu verlassen innerhalb von 2 Wochen. Vorgeschoben war diese Auslandsreise, das natürlich eben vorgeschoben war. Ich habe nie rausfinden können, warum man sie nicht einfach, ich glaube zum Beispiel nicht, dass ihre internationale Bekanntheit sie jetzt vor dem Schicksal gerettet hat, in ein Konzentrationslager zu kommen. Man hatte Karl von Ossietzky, war auch sehr bekannt und den hat es auch nicht davor bewahrt. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum man sie zur Ausreise aufgefordert hat, ja, warum sie rausgekommen ist. Das hätte auch alles sehr anders laufen können für sie. Sie hat dann, da blutet der Historikerin das Herz, in diesen 2 Wochen ihren Nachlass vernichtet, ja, und ist dann abgereist, erst nach England, dann in die USA, weil sie einen Neffen hatte in New York, der war an der New School. Und der hat ihr so ein bisschen den Weg geebnet. Und wie gesagt, sie kam gerade von einer Vortragsreise zurück und hatte ganz sicherlich gehofft, dort Fuß zu fassen. Sie hat sich als jemand gesehen zu diesem Zeitpunkt, der sehr angesehen war in den USA. Und dann kam halt das böse Erwachen, denn das New York war zu der Zeit voll von deutschen Immigranten, die alle oder viele von denen kamen von Universitäten, suchten Vortrags- und Publikationsmöglichkeiten. Gab es dann fast für sie nicht mehr. Sie haben es schon erwähnt, ihr Netzwerk war eigentlich schon aufgelöst. Da waren fast alle weggestorben. Sie hat dann eine sehr, sie hat kein elendes Dasein geführt in New York bestimmt nicht. Sie hatte eine kleine Wohnung. Sie hat dann, das ist wirklich sehr bemerkenswert, da versteht man erst, was sie vorher für ein Leben geführt hat, als Tochter aus gut bürgerlichem Hause. Sie hat im Alter von 65 Jahren gelernt zu kochen. Hat sich das Kochen beigebracht mit Hilfe eines Kochbuchs. Es gab noch so ein paar kleinere. Es gab dann einen Empfang zu ihrem 70. Geburtstag, ich glaube, das so von einigen Sozialarbeiterinnen vom YWCA in New York. Es gab noch so ein paar kleinere Ehrungen, aber es war für sie sehr schwer, sich also mehr als einen sehr bescheidenen Lebensunterhalt zu sichern. Wir wissen auch nicht so genau, wo alles herkam. Ihr Neffe hat ihr vielleicht geholfen. Also es war nicht so, wie sie es vorgestellt hat. Es ist einfach auch sehr schwierig, denke ich, in dem Alter zu emigrieren. Mit 65 muss man sich mal vorstellen, ja. Sie ist dann 1944 amerikanische Staatsbürgerin geworden. Sie ist nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hat noch mal so diese Neugründung ihrer Schule noch so ein bisschen verfolgt. Das hat sie noch mitbekommen, bevor sie 1948 dann verstorben ist. Und sie ist begraben auch in Brooklyn, auf einem Friedhof in Brooklyn, als amerikanische Staatsbürgerin. Ja, man muss fast sagen, ihr Traum ist auf so eine sehr tragische Art und Weise in Erfüllung gegangen. Ja, also sie hat dann nicht mehr, warum wollte sie Amerikanerin sein? Weil sie sich auch als so eine Führungspersönlichkeit gesehen hat in der sozialen Arbeit, in der Sozialpolitik. Als sie es dann wurde, als sie übersiedelte in die USA, war sie es dann eigentlich nicht mehr.
Okay. Vielen Dank, Frau Dr. Schüller. Es war sehr spannend, diese Reise zurück in die Zeit von Jane Addams und Alice Salomon zu machen. Und wir bedanken uns sehr für den Einblick und freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier über diese Fragen zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Ja. Ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und alles Gute Ihnen für dieses sehr spannende Projekt, was Sie hier haben.
Dankeschön.